Ja, liebe Geschwister, ich möchte euch alle ganz herzlich grüßen, auch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Auch euch in Lübbecke einen ganz herzlichen Gruß an euch. Schön, dass ihr auch mit dabei seid und dass wir alle gemeinsam diesen Gottesdienst schon erleben dürfen und auch jetzt gemeinsam einen Abschluss unserer kleinen Themenreihe erleben dürfen. Ich möchte jetzt schon sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ich bei euch sein durfte. Ich danke auch für das entgegengebrachte Vertrauen und auch für den Zeichen der Verbundenheit, wie wir als Gemeinde miteinander haben. Das freut mich persönlich sehr und ich hoffe, und das war mein Gebet, dass diese Abende und auch heute, dieser Sonntagmorgen, uns wirklich hilft, tiefer in das Wort Gottes hineinzufinden. Das große Bild der Bibel. Wir haben uns am Anfang, am Donnerstagabend, haben wir uns vorgenommen, mal so ganz weit heraus zu zoomen. Wir haben es an der Weltkarte gesehen. Wir wollten aus der Bibel mal so ganz weit herauszoomen, um mal so einen Überblick zu verschaffen, um mal so einen guten Überblick über das große Bild der Bibel zu bekommen. Und ich habe euch jetzt gewissermaßen in diese Tage ein bisschen eingeführt in die biblische Theologie. Und ich hoffe, dass ich euch ein bisschen anspornen konnte oder ein bisschen neugierig gemacht habe, in dieses Thema noch tiefer einzusteigen und selber noch ganz viele tolle Entdeckungen zu machen im Wort Gottes und wie das Wort Gottes zusammenhängt. Ich habe am Anfang gesagt, am Donnerstagabend, dass so ganz viele Gelehrte meinen, dass so das Reich Gottes ein Thema ist, was so ganz zentral für die Bibel ist, für die biblische Geschichte ist. Dass Gott von Anfang an, von dem Garten Eden, 1. Mose 1 bis zum Ende von Offenbarung, dass es immer darum geht, dass Gott sein Reich errichtet. Und das tut er vor allen Dingen mit ganz wesentlichen Etappen, die man in der Bibel feststellen kann als seine Bündnisse. Dass er Bündnisse schließt, wir haben gesehen, was überhaupt ein Bund ist, dass er Bündnisse mit Menschen oder mit Völkern schließt und dass er in diesen Bünden Dinge verheißt, Dinge zusagt, Dinge verspricht, die sich dann in der Folge der fortlaufenden Geschichte Gottes dann entfalten. Und wir haben am Donnerstagabend angefangen, dass wir uns den abrahamitischen Bund angeschaut haben, den Bund, den Gott mit Abraham geschlossen hat. Dann am Freitagabend den Bund am Sinai, den Bund durch Mose, der gegeben wurde. Und gestern Abend haben wir uns angeschaut, den Bund mit David. Und heute, und da bin ich sehr dankbar, Albert hat wunderbar schon eingeführt und auch der Kinderteil passte gut. Und auch das, was jetzt Bernie gesagt hat, das passte alles so wunderbar zusammen zu dem Thema, was wir uns heute miteinander betrachten wollen. Und zwar soll es heute um den neuen Bund gehen. Und ich möchte natürlich vorwegschicken, über den neuen Bund könnte man alle vier Abende sprechen. Der ist so inhaltsreich und so inhaltsstark, dass ich euch einfach ermutige, indem ich euch heute einfach ein paar kurze Perspektiven aufzeige, dass ihr mal weiter forscht im Wort Gottes und seht, wie dieser neue Bund jetzt aufbaut auf dem, was im Alten Testament als Grundlage dort Gott mit seinem Volk und mit seinen Menschen gelegt hat. Und wie Jesus in einmaliger Art und Weise die Erfüllung dessen ist. Also lass uns nochmal gemeinsam auf die Reise machen. Es wird dann also leider auch heute nicht eine klassische Predigt, wie ihr es sonst kennt, sondern es wird wirklich ein kleiner Vortrag werden im Abschluss dieser Themenreihe. Es soll heute darum gehen, dass wir uns einmal anschauen, dass eine Zeit erfüllt ist. Dann wollen wir sehen, dass Jesus derjenige ist, der die Erfüllung bringt. Dann schauen wir uns den neuen Bund etwas näher an und fragen uns dann, was sind die Auswirkungen dieses neuen Bundes. Und zum Abschluss mache ich ein kurzes Fazit und gebe einen Ausblick, wie ihr persönlich da noch drauf aufbauen könnt oder weiterdenken könnt. Ja, das Reich Gottes. Das Reich Gottes, haben wir gesehen, ist vor allen Dingen sehr stark mit vier oder drei Komponenten versehen. An Abraham wurden drei Verheißungen gemacht. Abraham wurde ein großes Volk verheißen, ihm wurde ein Land verheißen, ihm wurde ein großer Segen verheißen, schon ihm, seine Nachkommen, aber durch seine Nachkommen auch zu allen Menschen auf dieser Welt. Also ein universeller Segen wurde verheißen. Und das haben wir, und dann darüber hinaus gab es auch noch Verheißungen der Königsherrschaft. Das haben wir uns gestern angeguckt, dass auch Abraham und dann auch Jakob ein König verheißen wurde, ein Zepter aus Juda verheißen wurde, eine Herrschaft, die ewig von Dauer sein sollte. Und wir haben dann gemeinsam so einen kleinen Spruch auswendig gelernt. Und wer kann uns den nochmal aufsagen? Also ich gebe einen Hinweis, der wurde heute schon mal erwähnt. Was ist sozusagen eine Kurzdefinition des Reiches Gottes? Wer traut sich jetzt, das laut einmal zu sagen? Jawohl, genau so. Gottes Volk an Gottes Ort unter Gottes Herrschaft und Segen. Und wenn wir uns das merken, ich sage es immer wieder, weil es so wichtig ist, wenn wir uns das merken und gewissermaßen mit diesem kleinen Satz an die Bibel herangehen und irgendwo aufschlagen und dann ein bisschen den Kontext lesen und dann uns immer wieder fragen, wo ist hier Gottes Volk? Was sagt hier die Bibel über Gottes Ort aus? Und wie verhält es sich gerade in diesem Abschnitt mit Gottes Segen oder Fluch oder mit Gottes Gegenwart oder seiner Abstinenz, dass er weg ist? Und wir werden merken, dass wir sehr, sehr schnell und sehr gut die biblischen Geschichten einordnen können in die große Heilsgeschichte Gottes. Gestern Abend haben wir sozusagen das alttestamentliche Buch abgeschlossen. Wir waren am Ende des Alten Testaments angekommen. In Salomo hatte sich Gottes Volk erfüllt, Gottes Herrschaft und Segen war da durch Tempel und Gesetz. Gottes Ort war da, Gott wohnte unter seinem Volk und sie waren im Land Kanaan, in dem Land, was Gott ihnen verheißen hatte. Und Gottes König war da, David, und dann in den Anfangsjahren der große König Salomo. Aber dann haben wir aber auch gesehen, dass diese Momentaufnahme, diese Erfüllung von allen diesen vier Komponenten nur von sehr kurzer Dauer war und dann alles rapide und mit hoher Geschwindigkeit den Bach runterging. Und am Ende so des Alten Testamentes ist Gottes Volk zerstreut, das Nordreich hat sich aufgelöst unter den Völkern, das Südreich ist in der babylonischen und später persischen Gefangenschaft, Gottes Herrschaft hat sich in Fluch verwandelt, die Androhungen des Exils, der Verschleppung sind wahr geworden, sein Segen war nicht mehr da, sondern sie mussten Gottes Strafe und sein Gericht erleben. Der Ort Gottes war nicht mehr da, sie wurden aus dem Land herausgerissen, in das Gott sie hineingestellt hatte. Und es war auch kein davidischer König mehr da, sondern es waren Großherrscher von Großreichen wie den Babyloniern unter Nebukadnezar und später dann unter den Persern Artasasta und so weiter. Und dann haben wir uns die Frage gestellt, ja, wie ist es jetzt mit der Erfüllung? Alles vorbei? Ist die Geschichte Gottes zu Ende? Das Reich Gottes kommt hier zu einem Abschluss? Und dann haben wir gesagt, nein, die Geschichte geht weiter. Und die Geschichte geht tatsächlich weiter und die Geschichte geht weiter in einem neuen und in einem letzten Bund, den Gott schließt. Und den Gott auch, liebe Kinder, wie ihr das so wunderbar in eurer Regenbogengruppe euch angeschaut habt, ein Bund, der ganz stark schon vorhergesagt ist in den Propheten. Das haben wir jetzt leider uns nicht näher anschauen können, es wäre noch zu umfangreich, aber es ist auch sehr spannend mal zu schauen, wie die Propheten über das Reich Gottes sprechen. Über den Ort, über das Volk, über Herrschaft und Segen und über den König. Und heute werden wir sehen, dass Jesus die Erfüllung ist, sowohl der Verheißung des Volkes, als auch des Landes, als auch des Segens, als auch des Königs. Jesus greift die scheinbar am Boden liegende Geschichte Gottes wieder auf und führt sie nicht nur wieder zurück, sondern führt sie viel weiter und zeigt auf einen Höhepunkt sogar hin. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Die Zeit der Erfüllung ist gekommen. Das sehen wir dann, wenn wir, bei uns ist ja nur eine Seite von Malachi am Ende, blättern wir einmal um und befinden uns direkt in Matthäus. Dazwischen sind 400 Jahre Geschichte, aber wenn wir dann im Neuen Testament anfangen zu lesen, wir sind jetzt das Alte Testament durchgekommen, kommen wir zu Matthäus 1, Vers 1 und da lesen wir dann Geschlechtsregister Jesu Christi und jetzt für uns absolut gehen uns sofort alle Alarmglocken auf. Das ist euch vielleicht vorher gar nicht so aufgefallen, aber jetzt bei all diesem Hintergrundwissen, sofort die Alarmglocken. Jesus Christus wird hier eingeführt als Sohn Davids und als Sohn Abrahams. Und wir erinnern uns sofort, Abraham, Bund mit Abraham, da war doch was. Da ist doch noch was offen. Ah, David, da war doch was. Eine Verheißung an David, ein Bund mit David, da ist doch noch was offen. Da muss doch eigentlich noch was kommen, was das Alte Testament nicht erfüllt hat. Und dann sagt es auch Paulus, der hier auf die Bündnisse blickt oder auch so als Ganzes auf die Verheißungen Gottes. Und er sagt so wunderbar, denn so viele Verheißungen Gottes es gibt, In ihm, also in Jesus Christus, ist das Ja, ist die Bestätigung. Also die Zeit der Erfüllung ist gekommen. Das Reich Gottes ist nahe gekommen. Das, was scheinbar am Boden lag, was nicht mehr zu sehen war, ist jetzt nahe gekommen. Und es heißt dann da gleich am Anfang vom Markus-Evangelium, verkündigte das Reich vom Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße, kehrt um und glaubt an das Evangelium. Das ist der Ruf Jesu. Das war schon der Ruf Johannes des Täufers, tut Buße, kehrt um. Das war dann der Ruf Jesu und das war auch der Ruf der Apostel in der Apostelgeschichte zur Predigt. Tut Buße und kehrt um. Das Reich Gottes ist da. Und das Reich Gottes haben wir gesehen, wenn Jesus hier vom Reich Gottes spricht, auch im Neuen Testament vom Reich Gottes gesprochen wird. Das war gestern auch eine Frage, ob sich das Reich Gottes im Neuen Testament, vor allen Dingen im Matthäus-Evangelium, sehr stark ausgeführt, genauso verhält wie das Reich Gottes im Alten Testament. Und ja, unsere Definition passt auch genauso fürs Neue Testament. Wenn Jesus sagt, das Reich Gottes ist nahe gekommen, da sind diese ganzen prophetischen Verheißungen, die Verheißung an Abraham, die Verheißung an David, die Verheißung durch die Propheten, die ausgesprochen wurde. Wenn Jesus jetzt sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, dann war für die alttestamentlichen Leser klar, Jesus bringt jetzt etwas, was wir vorher alles noch nicht in einer Erfüllung gesehen haben oder zumindest vielleicht nur in einer Teilerfüllung. Also Jesus versteht sich schon gleich von Anfang seines Dienstes ganz klar als Erfüllung dessen, was im Alten Testament als prophetische Hoffnung angedeutet wurde. Man könnte also sagen, das Alte Testament gibt Verheißungen, es zielt auf ein Ziel hin, auf nämlich die Erfüllung, und Jesus Christus ist jetzt die Erfüllung dessen. Er ist gekommen, um das zu erfüllen. Und man könnte es anders sagen, Jesus Christus, er ist Gottes Volk, er ist Gottes Ort und Gottes Herrschaft und Segen und von ihm beginnt etwas, was so gigantische Ausmaße hat, sodass, wenn das nicht wäre, keiner von uns heute hier wäre. Aber darauf kommen wir noch später zu sprechen. Also, Jesus ist Gottes Volk. Wir schauen uns das mal an, in welcher Weise das realisiert wurde. Wir haben gesehen, Adam und Eva wurden geschaffen, sie wurden in den Garten Eden gesetzt. Sie wurden als Ebenbild Gottes geschaffen und sie sollten die Erde jetzt bebauen, bepflanzen. Ja, die Bibel sagt, über die Erde herrschen. Sie sollten die Tiere benennen und so weiter. Sie sollten Repräsentanten Gottes auf dieser Erde sein. Und sie sollten das Bild, die Herrlichkeit Gottes in diese Welt hinausstrahlen. Doch wir haben gesehen, oder wir haben es auch jetzt nicht gelesen direkt die Tage, aber wir haben es dann uns auch angeschaut oder darüber gesprochen, dass Adam und Eva darin gescheitert sind. Anstatt als Repräsentanten Gottes zu leben, sündigten sie, übertraten das Gebot Gottes, nahmen von der Frucht, von der sie nicht essen durften. Der Sündenfall geschah, die Sünde kam in die Welt, die Trennung von Gott und Menschen wurde vollzogen. Adam und Eva mussten aus dem Garten Eden verbannt werden und sie versagten in der Rolle, Gott zu repräsentieren. Dann ruft sich Gott ein Volk heraus, und wo er sagt, das ist mein erstgeborenes Volk. Und dieses Volk sollte durch Gesetz und Gegenwart Gottes ein Segen sein, hinausstrahlen in die anderen Völker hinein und ihnen zeigen, wie man unter Gottes Herrschaft, unter seinem Segen lebt. Sie sollten Gott repräsentieren in seiner ganzen Heiligkeit, in seiner Gerechtigkeit, aber auch in seiner Liebe und Gnade. Und auch da sehen wir in der Geschichte Israels, dass das nicht klappte. Beide scheiterten. Immer wieder wandte sich das Volk Israel von ihrem Gott ab. Immer wieder hingen sie Götzendienst an. Immer wieder wendeten sich zu irgendwelchen anderen Dingen und verließen das Wort des Herrn, das Gesetz des Herrn und verließen damit auch Gott selber. Aber da, wo beide scheiterten, als wahrer Repräsentant Gottes in dieser Welt aufzutreten, da war Jesus erfolgreich. Jesus kam als der Sohn Gottes. Und er kommt auf diese Erde als der neue Adam, so könnte man sagen. Und er lebt ein Leben in absolut perfektem Gehorsam gegenüber seinem Vater im Himmel. Dieser Jesus Christus wird deutlich gesagt, und da wird großen Wert drauf gelegt im Lukas-Evangelium, ist ein Nachkomme Adams. Also er stellt sich hier in die Linie der Menschheitsgeschichte hin. Gerade im Lukas-Evangelium, in dem Stammbaum Jesu, der hier aufgeführt wird, wird gesagt, dass Jesus ein Nachfahre Adams ist. Und auch die Bibel identifiziert ganz klar und macht deutlich, Jesus ist ganzer Mensch. Er ist nicht einfach irgendwie ein Geistwesen, was gekommen ist aus dem Himmel, sondern nein, Jesus wird ganz Mensch. Er identifiziert sich ganz mit dem Menschheitsgeschlecht. Zum Beispiel in der Taufe des Johannes, der Sünder zur Buße ruft und eine Taufe der Buße vollzieht. Und Jesus sich dort taufen lässt und sich damit gewissermaßen mit der Sünde und Schuld der ganzen Menschheit identifiziert. Aber, und das muss wirklich betont werden, auch wenn er ein Nachkomme Adams ist, auch wenn er sich in die Menschheitsgeschichte einreiht, er ist ohne Sünde. Absolut perfekt, vollkommener Gehorsam gegenüber Gott. Und als er dann am Kreuz stirbt, macht die Bibel sehr klar und deutlich, dass er dort stirbt für die Sünden der ganzen Welt. Für all das, was in der Menschheitsgeschichte schiefgelaufen ist, stirbt Jesus am Kreuz. Für die ganzen Menschen, stellvertretend. Und im Glauben an Jesus, wenn jemand an Jesus glaubt, dieses Erlösungswerk für sich persönlich in Anspruch nimmt, dann werden wir Teil einer neuen Menschheit, die mit Jesus als der Erstgeborene seinen Anfang genommen hat. Somit ist Jesus Gottes Volk. Zum Beispiel sehen wir das sehr deutlich in Römer 5, Vers 19. Denn gleich wie durch den Ungehorsam des einen Menschen, hier ist Adam gemeint, die vielen zu Sündern gemacht worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des einen, Christus, die vielen zu Gerechten gemacht. Also hier teilt sich etwas. Alle Menschen in der Nachkommenschaft Adams, Sünder, verloren auf ewig. Und nicht, weil Adam irgendwas getan hat, sondern nein, aufgrund unserer persönlichen Schuld und Sünde reihen wir uns dort ein. Aber Jesus durchbricht das jetzt, diesen Fluch, und er stirbt am Kreuz und jeder, der an ihn glaubt, wird gerettet. Das wird in dieser Grafik, ich weiß nicht, ob es zu erkennen ist, ich hoffe ja, wenn wir jetzt von oben nach unten runterschauen, dann verstehen wir, was hier Paulus im Römerbrief schreibt. Adam sündigte und durch die Sünde kam Verdammnis und Tod. Das heißt jetzt in dem Kasten dort, der eine ist Adam und die vielen ist das ganze Menschheitsgeschlecht, was sich durch ihre persönliche Sünde einreiht unter der Sünde Adams. Und das würde immer so weitergehen, wenn nicht Jesus Christus gekommen wäre, der eine gerechte Tat vollbringt am Kreuz auf Golgatha, durch seine gerechte Tat am Kreuz Rechtfertigung und ewiges Leben verheißt für jeden, der an ihn glaubt. Und jetzt ist der eine Christus und die vielen, die an Christus glauben, das persönlich für sich in Anspruch nehmen, das sind diejenigen, die jetzt in einen ganz anderen Herrschaftsbereich hineinversetzt sind. Die jetzt aus dieser Abwärtsspirale des Fluches der Sünde herausgenommen sind. Dann Jesus ist auch der wahre Same Abrahams. Das macht die Bibel auch deutlich. Als Maria und Josef fliehen mussten vor Herodes mit Jesus nach Ägypten, wo Herodes die ganzen Kinder töten ließ, und dann wieder zurückkamen, dann kommentiert Matthäus das in seinem Evangelium aus Matthäus 2, Vers 15, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat, der spricht, aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Also dieses Zitat aus Hosea 11, was hier Matthäus gebraucht, ist eigentlich ein Zitat, was sich dort im Hosea-Buch auf das Volk Israel bezieht, das aus Ägypten herausgerufen wurde. Und jetzt wendet Matthäus dieses Zitat an und wendet es auf Christus an und sagt, so wie Christus mit seinen Eltern aus Ägypten wiedergekommen ist, so hat Gott seinen Sohn aus Ägypten gerufen. Und wir sehen auch, wie an ganz vielen anderen Stellen, das habe ich jetzt nicht aufgeführt, Jesus genau das tut, was in der Geschichte Israels nicht gut gelaufen ist. Jesus geht genau an der Stelle über den Jordan, wo auch das Volk Israel in das verheißene Land kommt. Und dann, wie Mose auf den Berg Sinai geht, so geht Jesus auf den Berg, und wo er die Seligpreisungen gibt oder auch überhaupt die ganze Bergpredigt hält, wo man sagt, Jesus ist der neue Mose, der das neue Gesetz bringt. Das Gesetz des Reiches Gottes. Dann so wie das Volk Israel in der Wüste immer wieder versucht wurde, das haben wir uns gestern angeschaut, so geht auch Jesus in die Wüste und das Volk Israel fiel und musste gerichtet werden. Es durfte keiner ins verheißene Land. Jesus aber bleibt standhaft. Er widersteht den Angriffen des Teufels. Und er ist der wahre Same Abrahams. Er ist der wahre Nachkomme. Dann macht Paulus auch sehr deutlich, dass Christus ist eigentlich dieser eine Same Abrahams, der Gott ganz klar verheißen war im Alten Testament, vor allen Dingen in dem Bund mit Abraham. Ich habe gestern noch mit einem Bruder gesprochen und das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gekommen. Das ist, wenn natürlich Gott dem Abraham einen Samen verheißt, durch den die ganze Nachkommenschaft gesegnet werden sollen. Wir aber sehen, dass das immer wieder nicht funktionierte, da müssen wir aber gleichzeitig festhalten, und das macht die Bibel auch deutlich, dass es eine Segenslinie durch das ganze Alte Testament gibt, von Abraham an, die Gott immer treu gewesen ist. Dass es eine Nachkommenschaft gibt, immer einen treuen Samen, und deswegen ist das Buch von Ruth auch so entscheidend. Viele sagen, was macht das da in unserer Bibel? Das Buch Ruth beginnt und sagt, zu der Zeit, als die Richter in Israel herrschen. Das heißt, man muss das Buch Ruth auf der Grundlage des Buches Richter lesen. Und Richter in absoluter Verfall. Und das Buch Ruth zeigt auf, wie die Verheißungslinie, die über Abraham weitergeht, späterhin bis zu David und dann zu Jesus, über Ruth weitergeht. Ganz interessant, deswegen ist das Buch so entscheidend, das Buch Ruth dort, um zu zeigen, dass Gott seine Segenslinie durchzieht. Dass er diesen Samen hat, durch den die ganze Nachkommenschaft gesegnet werden soll. Oder dann, wo Elia nach dem großen Sieg auf dem Karmel total deprimiert oder in der Wüste liegt und sagt, ich bin alleine, ich will sterben. Dann sagt Gott, nein, ruh dich mal ein bisschen aus, iss und trink. Aber eins darfst du wissen, ich habe mir 7000 Leute zurückgehalten, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor dem Baal. Und die ganzen Propheten sprechen immer von einem Überrest, von einem gläubigen Überrest. Menschen, die Gott die Treue hielten, über die die Segenslinie immer weitergetragen wurde und die dann Matthäus in seinem Stammbaum am Anfang aufgreift und deutlich macht, über die ganze Linie hinweg, dieser Jesus ist der wirkliche Nachkomme Abrahams. Er ist der Same, durch den jetzt der Segen zu der ganzen Welt kommt. Und so ist auch, obwohl Abraham schon ein Riesenvorbild im Glauben war, lesen wir trotzdem, dass auch Abraham fehlerhaft war, nicht sündlos war. Aber Jesus war absolut vollkommen gehorsam gegenüber dem Vater im Himmel. Also man könnte sagen, Jesus ist Gottes Volk oder er repräsentiert hier das Volk Gottes, so wie es sein sollte. Dann, Jesus ist auch Gottes Ort. Wir haben gesehen, Gottes Ort war erst Garten Eden, wo er die Menschen geschaffen hatte, dann leider vertreiben musste. Dann sehen wir die Stiftshütte unter dem Volk Gottes, haben wir gesehen, und dann später den Tempel. Aber das alles sind nur ein Schatten auf das, was noch kommen sollte und zeigt auf viel größere Sachen hin. In der Stiftshütte, dort im Allerheiligen, bei der Bundeslade, wo Gottes Herrlichkeit thronte, später im Tempel. Dann habe ich es gestern, haben wir es uns auch angeschaut, im Hesekiel, wie die Herrlichkeit Gottes den Tempel verlässt. Und auch bei dem neu gebauten Tempel unter Zerubabel und Esra und Nehemia, dass diese Herrlichkeit nicht mehr wiederkam. Diese Herrlichkeit zog in den Tempel nicht wieder ein. Aber dann Johannes sagt, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, zeltete eigentlich wörtlich unter uns. Und was sagt er dann weiter? Und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Jesus, mit Jesus Christus kommt die Herrlichkeit Gottes, die Gegenwart Gottes wieder ganz neu zu den Menschen zurück. Und in einer Art und Weise, wie sie bis dahin noch nie da gewesen war. Das Wort zeltete unter uns, so wie Gott in der Stiftshütte unter seinem Volk zeltete und mit ihnen umherzog. So war jetzt Jesus als Gottes Ort unter den Menschen und wohnte unter den Menschen. Oder dann bei der Tempelreinigung, wo Jesus den Tempel reinigt und die Pharisäer und Schriftgelehrten einen Aufstand machen und sagen, aus welcher Autorität tust du das eigentlich, dass du dir sowas hier herausnimmst? Und da gibt er ihnen hier ein Gleichnis, kann man so sagen, indem er sagt, brech diesen Tempel ab und in 3 Tagen will ich ihn wieder aufrichten. Und man merkt ja, die Leute verstehen überhaupt nichts, sagen, ey, dieser Tempel, der wurde über 10 Jahre gebaut. Abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Und dann kommentiert Johannes und sagt, er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Es war nicht mehr der Tempel, sondern es war Jesus Christus, wo man Gott begegnen konnte, in Jesus Christus. Und am Kreuz auf Golgatha, als Jesus stirbt, wird ein ganz neuer Ort der Gottesbegegnung geschaffen. Ein Ort, wo Himmel und Erde sich treffen, in dem Kreuz auf Golgatha. Wo sündige Menschen in die Gegenwart eines heiligen Gottes kommen können, auf Grundlage eines Opfers, das gebracht wurde durch Jesus Christus am Kreuz. Und er, sein Leib, ist der neue Ort Gottes. Ist dort, wo Gott begegnet wird. Jesus bringt auch Gottes Herrschaft und Segen. Wir haben im Matthäusevangelium, haben wir auch die Tage schon uns angeschaut, dass Jesus sagt, er ist nicht gekommen, das Gesetz abzuschaffen, sondern Jesus erfüllt das Gesetz. Also das, was das Gesetz fordert an jeden von uns. 613 Gebote, aber wir können ja von mir aus nur die 10 Gebote jetzt nehmen, als Forderung an unser Leben. Können wir alle nicht halten. Doch Jesus kommt und er erfüllt das Gesetz perfekt. Und am Kreuz hat Christus uns dann losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unseretwillen. Wisst ihr, das Gesetz selber ist kein Fluch. Das Gesetz selber sagt, wie Gott ist, wie heilig er ist, wie rein er ist. Das Gesetz sagt, was Gott fordert. Aber der Fluch des Gesetzes, genau das, was Albert sagte am Anfang, der Fluch des Gesetzes ist, wenn wir nicht das tun, was das Gesetz von uns fordert, dann sind wir unter dem Fluch. Weil dann trifft uns die Strafe dessen, der nicht das einhält, was im Gesetz geschrieben steht. Und wir alle Menschen, ohne Ausnahme, sind von unserer Geburt an unter dem Fluch dieses Gesetzes, das uns immer wieder verurteilt und sagt, du bist falsch, du bist fehlerhaft, du bist ein Sünder, du schaffst den Maßstab nicht zu erfüllen, was das Gesetz hier hochhält. Aber jetzt sagt uns das Neue Testament, Jesus stirbt am Kreuz und dort wurde er zum Fluch gemacht. Das heißt, für all das, was das Gesetz fordert, an Strafe, an Gericht, an Hinrichtung, das nimmt Jesus jetzt auf sich, wird dort zum Fluch und Gott lässt sein ganzes Strafgericht über ihn ergehen und nicht über uns, wenn wir an ihn glauben. Wir sind dann losgekauft durch den Fluch des Gesetzes. Und dann heißt es hier so wunderbar in Galater 3, Vers 14, damit der Segen Abrahams unter die Heiden komme in Christus Jesus. Hier wird genau das kommentiert, dieser universelle Segen, der aus der Nachkommenschaft Abrahams kommen soll, wo wir jetzt festgestellt haben, dass Jesus dieser Nachkomme ist, der den Segen bringt. Und jetzt wird das hier rückblickend so von Paulus natürlich durch den Geist kommentiert, Jesus stirbt, damit wir den Segen Abrahams bekommen können. Es wäre undenkbar gewesen, aber jetzt kommt dieser Segen Abrahams auch zu uns Heiden in Christus Jesus. Und damit die Gerechtigkeit vom Gesetz gefordert in uns erfüllt würde. Also Gerechtigkeit ist ein Spruch, der im Gericht vorkommt, wo ein Richter uns das Strafbuch vorliest und sagt, hiergegen, gegen diese Paragraphen haben sie verstoßen, dann fällt der Hammer, Schuldspruch und Strafe muss vollzogen werden. Und das ist das, was das Gesetz fordert. Das Gesetz zeigt uns auf, wir können es nicht halten und wir werden gestraft. Aber jetzt, Christus stirbt für uns und damit ist dem Gesetz Genüge getan. Und jeder, der an Christus glaubt, der muss für seine persönliche Schuld und Sünde nicht mehr bezahlen, weil Christus es getan hat. Und Gott schlägt den Hammer und schaut dich an in Christus Jesus und sagt, gerecht, keine Sünde, du bist gerecht gesprochen, du gehst frei aus. Was für eine wunderbare Botschaft. In uns erfüllt sich das. Für die, die an Jesus Christus glauben und ihm in der Nachfolge auch ihr Leben weihen. Ja, Jesus ist auch der wahre Sohn Davids. Das macht die Bibel auch sehr deutlich. Er ist derjenige, der das Reich Gottes aufrichtet, weil er kommt ja und sagt, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Er wird der sein, der das ewige Reich aufrichtet, was David verheißen wurde. Und er ist derjenige, der ewig regieren wird, auch was David verheißen wurde. Und er wird die schlimmen Folgen des Sündenfalls wieder rückgängig machen. Herrschaft im Alten Testament oder Herrschaft auch in der Bibel hat immer etwas damit zu tun, dass die Feinde unterdrückt werden, dass die Feinde besiegt werden. Das klingt auch in den ganzen Königsverheißungen mit, dass jemand kommt, der die Feinde besiegen wird. Und hier ist auch so ein bisschen die Schwierigkeit der Jünger und der Leute zur Zeit Jesu, dass sie das nicht verstanden haben, dass Jesus das vor allen Dingen in einer geistlichen Art und Weise erfüllt. Sie haben gedacht, er kommt als König, schmeißt die Römer erstmal alle raus, richtet das Reich Salomos wieder auf, vom Euphrat bis zum Strom Ägyptens und dann wird geherrscht. Aber nein, Jesus ist vor allen Dingen gekommen, um die Herrschaft und Knechtschaft der Sünde zu besiegen. 1. Mose 3,15 haben wir auch jetzt schon öfter uns angeschaut, wo Gott verheißt nach dem Sündenfall, dass aus der Nachkommenschaft der Frau jemand kommen wird, der wird der Schlange, diesen Teufel, den Kopf zertreten, den Sieg erringen. Er ist es, der das machen wird. Und dann sehen wir auch, dass Jesus ja im Neuen Testament sehr viele Wunder vollbringt. Wunder vollbringt, Heilungen, Dämonenaustreibung und so weiter. Und diese Wunder sind ein Zeichen dafür, dass das Reich Gottes gekommen ist und dass der König gekommen ist, der Macht hat über den Teufel, Macht hat über Dämonen. Matthäus 12, 22. Wenn ich aber die Dämonen durch den Geist Gottes austreibe, so ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Im Zusammenhang ist ganz schwierig, da unterstellen die Pharisäer und Schriftgelehrten, dass Jesus da die Wunder aus der Macht des Teufels tut, des Beelzebul. Aber Jesus sagt ganz klar, nein, durch den Geist Gottes treibe ich die Dämonen aus und sagt dann, damit ist das Reich Gottes zu euch gekommen. Die Gottesherrschaft ist zu euch gekommen, weil der König Gottes gekommen ist. Jesus ist der wahre Sohn Davids. In Matthäus 1, Vers 1 haben wir auch gelesen, dies ist das Buch von der Geschichte Jesu Christi, des Sohnes Davids, des Sohnes Abrahams. Das heißt, Jesus wird uns eingeführt am Anfang des Matthäus-Evangeliums als der Nachkomme Davids und der Nachkomme Abrahams. Und dann wird Jesu Werk, sein Leben, sein Werk am Kreuz, Auferstehung und so weiter von Matthäus berichtet. Und am Ende des Matthäus-Evangeliums, wie eine Klammer, schließt sich das wieder, wo er dann die Auswirkungen dessen zeigt, wer dieser Jesus ist. Mir ist gegeben, und jetzt Verheißung an David, alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus regiert. Ihm ist die ganze Gewalt gegeben. Und dann die Verheißung an des Sohnes Abrahams. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Auch uns Deutsche. Alle Völker. Alle Völker sollen das Evangelium hören. Deswegen ist Hansi unterwegs in der ganzen Welt. Weil alle Menschen das Evangelium hören müssen. Die Verheißung an Abraham durch Jesus Christus gilt allen Menschen. Und alle müssen hören, dass Jesus gestorben ist, den Sieg errungen hat, uns frei macht von Schuld und Sünde. Das ist die wunderbare Verheißung. Und das wird hier von Matthäus wie in einer Klammer im Matthäus-Evangelium ganz klar aufgezeigt. Oder in Lukas 1, 31, könnt mal lesen, es wird eine Verheißung vom Alten Testament, wird jetzt aufgegriffen und auf Jesus hin angewandt, der dann der Herrscher in Ewigkeit sein wird. Und er wird auch ein Sohn Davids genannt. Das ist zum Beispiel ein blinder Bartimäus, der ruft, du Sohn Davids, erbarme dich mein. Oder als Jesus auf dem Esel in Jerusalem einzieht, Palmsonntag haben wir bald. Hosianna, gesegnet sei der Sohn Davids, der da kommt im Namen des Herrn. Jesus bringt auch Gottes Herrschaft und Segen. Jesus ist die Quelle allen Segens. Im Matthäus-Evangelium auch, in einer bekannten Stelle, Matthäus 11, 28, sagt Jesus, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, so will ich euch erquicken. Und dann später heißt es noch, so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe, das wäre zum Beispiel auch, da könnt ihr euch auch als Hausaufgabe mal auf die Fährte machen. Ihr schaut, wo das erste Mal Ruhe auftaucht und dann versucht ihr mal mit einer Konkordanz oder mit eurer Bibel in der Hand durchzublättern, wie sich das Prinzip der Ruhe durchzieht. Weil wir merken, Ruhe ist das Ziel der Schöpfung. Gott ruht am siebten Tag, nicht weil er müde war, sondern weil er hier etwas einsetzt, etwas ganz Wesentliches. Dann die Ruhe, der Sabbat, ist auch das Bundeszeichen im Sinai. Und dann heißt es noch in Hebräer 4, Vers 9, dass auch für uns, neutestamentliches Volk Gottes, noch eine Ruhe vorhanden ist. Dass auch wir eingehen in die Ruhe. Und genau das, was Bernie auch zitiert hat, wird hier in Hebräer gerade zitiert, wo gesagt wird, passt auf, dass ihr diese Ruhe nicht verpasst. Wenn ihr heute seine Stimme hört, verstockt euer Herz nicht, dass ihr diese Ruhe, die für uns vorgesehen ist, diesen Segen, diesen ultimativen Segen, dass wir die nicht verpassen. Wir sehen schon zwei Teilerfüllungen dieses Segens der Ruhe im Alten Testament. Wer erinnert sich noch? Wo war das erste Mal, dass das Volk richtig Ruhe hatte und es ihnen gut ging? Das war das Zweite, da sehen wir das, das ist sogar dann noch viel stärker. Aber wo sehen wir es schon einmal vorher? Genau, Josua. Am Ende des Josua-Buches, als das Land eingenommen war, wird gesagt, dass sie in Ruhe lebten, Sieg über die Feinde hatten und fröhlich einfach ihr Leben gestalten konnten. Hier war Gottes Segen schon da, dann genau richtig unter Salomo noch in einer viel größeren Ausmaß. Und das wird realisiert im Neuen Testament vor allen Dingen durch die Auferstehung Jesu Christi. Jesus stirbt am Kreuz, aber er bleibt nicht tot. Nach 3 Tagen aufersteht er siegreich aus dem Tode und bringt gewissermaßen damit ein neues Zeitalter. Der Tod ist besiegt, der Teufel ist besiegt, die Sünde ist besiegt, ewiges Leben ist möglich in Jesus Christus und vor allen Dingen auch ein neuer Bund ist möglich, den wir uns jetzt anschauen wollen. Das möchte ich wieder lesen, dann lade ich auch euch ein, hier oben mitzulesen, deswegen habe ich extra das nicht reingeschrieben. Nehmt eure Bibel zur Hand, wenn ihr eine habt, und lasst uns diese zwei, es sind noch mehr Texte, die über den neuen Bund sprechen, aber ich würde sagen, das sind die zwei wichtigsten Texte, die den neuen Bund thematisieren. Fangen wir an mit dem Propheten Jeremia. Jeremia 31, von 31 bis 34. Ich hab da eine 1 vergessen, es soll 31 heißen. Jeremia 31, Vers 31 bis 34. So ist es richtig. Jeremia 31. Siehe, es kommt die Zeit, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Jude einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern machte, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen, den sie nicht gehalten haben, sodass ich sie zwingen musste, spricht der Herr, sondern das soll der Bund sein, den ich nach dieser Zeit mit dem Haus Israel schließen will, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben, sie sollen mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und dann wird keiner mehr seinen Nächsten und keiner seinen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie werden mich alle erkennen, beide, klein und groß, spricht der Herr. Denn ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht mehr an ihren Sünden gedenken. Und jetzt Hesekiel 36, Verse 25 bis 27. Ich warte einen kurzen Augenblick. Hesekiel 36, Verse 25 bis 27. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, damit ihr rein werdet von allen eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und ich will ein neues Herz geben und einen neuen Geist in euch hineinlegen. Ich werde das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich werde meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die nach meinen Geboten leben und meine Rechte halten und danach tun. Also wir haben hier gesehen, dieser neue Bund wird auch als neuer Bund bezeichnet. Manchmal wird er aber auch bezeichnet als der Bund des Friedens und manchmal wird er auch bezeichnet als der ewige Bund. Das können wir alles in den alttestamentlichen Propheten wiederfinden. Die Einsetzung dieses neuen Bundes geschah wann? Wer weiß es? Wann setzte Jesus diesen Bund ein? Ich habe es gehört. Beim Abendmahl, ganz genau. Ich habe nur eine Stelle herausgenommen aus dem Matthäus-Evangelium, da könnten wir auch die anderen noch lesen. Matthäus 26, Jesus ist zusammen mit seinen Jüngern. Und als sie aber aßen, nahm Jesus das Brot, dankte, brach es und gab es den Jüngern und sprach, nehmet, esset, das ist mein Leib. Und er nahm den Kelch und dankte, gab ihnen den und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut des Bundes, das vergossen wird für viele zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch, ich werde von nun an nicht mehr von diesem Gewächs des Weinstocks trinken, bis an den Tag, an dem ich von Neuem davon trinken werde, mit euch in meines Vaters Reich. Und damit wird hier der neue Bund eingeführt. Wir merken, was hier die Bundeszeichen ist. Das ist einmal das Abendmahl, was ihr als Gemeinde sicherlich auch regelmäßig feiert. Und in Klammern könnte man noch sagen, die Taufe. Es wird nicht als Bundeszeichen bestätigt, aber die Taufe ist auch ein Zeichen dessen, was im neuen Bund geschieht. Das werden wir dann gleich noch kurz sehen. Also Jesus setzt hier den neuen Bund ein und macht deutlich, so wie wir es auch im Alten Testament hatten, es musste etwas geschlachtet werden, Blut musste fließen, ein Bund wurde geschlossen und den schließt Jesus hier mit seinem Leib, den er hingibt für uns in den Tod, und sein Blut, das er für uns am Kreuz vergießt. Was sind Merkmale dieses neuen Bundes? Ein neues Herz, das Gesetz wird in das Herz hineingeschrieben, ein neuer Geist, Gott möchte Menschen machen, die nach seinen Geboten Gottes leben, und wir haben gelesen, Reinigung von den Sünden, von den Götzen. Und das alles wird realisiert und zusammengefasst im Neuen Testament unter dem Begriff der Wiedergeburt. Wenn ein Mensch von Neuem geboren wird, dann geschieht genau das, wovon wir hier lesen. Es kommt ein neues Herz in unser Innerstes. Wir bekommen einen neuen Geist, und zwar den Heiligen Geist Gottes. Wir werden gereinigt von unseren Sünden und von unseren Götzen. Jesus sagt in Johannes 3, Vers 3, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und dann in Vers 5, es sei denn, dass jemand geboren werde aus Wasser und Geist, so kann er nicht in das Reich Gottes kommen. Und jetzt auch wieder für uns, die wir diese Vorarbeit geleistet haben, ist es gar nicht schwer herauszufinden, was bedeutet, geboren zu werden aus Wasser und Geist. Dann sind wir sofort erinnert an Hesekiel. Da haben wir doch gesehen, Gott will uns reinigen. Er will uns mit Wasser reinigen, von unseren Götzen uns reinwaschen und will einen neuen Geist in uns geben. Und jetzt sagt Jesus hier, erstmal ganz allgemein, man muss von Neuem geboren werden, um das Reich Gottes einzugehen. Und das realisiert sich, indem wir von unseren Sünden gereinigt, abgewaschen werden und der Geist Gottes in unser Leben kommt in der Wiedergeburt. Und wenn das nicht geschehen ist, Reinwaschung der Sündenschuld, der Geist Gottes in unser Leben gekommen, dann werden wir in das Reich Gottes nicht hineinkommen. Entweder oder. Es gibt nicht so ein Halb im Reich Gottes oder irgendwie teilweise nur oder naja, ein Stück mit dabei, aber auch doch nicht. Sondern entweder ganz oder gar nicht. Die Wiedergeburt ist hier das Erkennungsmerkmal. Darum, sagt Paulus, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Schauen wir uns das einmal kurz an. Das neue Herz. In der Bibel wird das mit ganz, ganz unterschiedlichen Begriffen und Definitionen versehen. Einmal wird es genannt als ein geängstetes und ein zerschlagenes Herz. Also ein Herz, was seine Sündenschuld erkennt und sich vor Gott beugt. Und sagt, Gott, ich bin schuldig geworden vor dir. In meinem Herzen einen Haufen Mist und Müll angesammelt. Und das bekenne ich. Ein geängstetes und zerschlagenes Herz, sagt David, ist etwas, was Gott nicht abweisen wird. Dann gebraucht die Bibel den Ausdruck, ein beschnittenes Herz zu haben. Gerade um deutlich zu machen, nicht ich bin beschnitten und gehöre zum Volk Gottes ganz automatisch, sondern nein, man muss glauben auch an Gott und ihm gehorsam sein. Und das bezeichnet die Bibel als Beschneidung am Herzen, dass wir im Herzen verändert werden und dass dort der Bund gestiftet wird und nicht von außen. Dann ein wahrhaftiges Herz, also aufrichtig, wahrhaftig, kein Falsch und Trug da drin. Dann ein gereinigtes Herz, dass Gott unser Herz reinigt von unserer Schuld und unserer Sünde. Dass Gott uns ein neues Herz gibt, im Hesekiel haben wir gelesen. Dass er uns ein aufrichtiges und ein einfältiges Herz schenkt vor Gott. Ein Herz gibt, was von ganzem Herzen gehorsam ist. Also nicht ein Gehorsam, was ich einfach so mache, weil ich es muss, sondern dass mein Herz damit geht und sagt, ja, ich möchte gerne gehorsam sein. Das, was Gott möchte, ist gut für mich. Von Herzen gehorsam sein. Oder von ganzem Herzen lieben, sagt Jesus. Nicht ein Lippenbekenntnis, Herr, ich liebe dich, singe irgendein Lied, vielleicht wo es vorkommt, sondern von Herzen sagen, Gott, ich liebe dich. Mit meinem ganzen Herzen, meiner ganzen Seele, meiner ganzen Kraft, meinem ganzen Gemüt und Denken. Und ein Herz, Epheser 3, 17, wo Christus durch den Glauben in uns wohnt. Dass Jesus in unser Herz kommt, das ist die Wiedergeburt. Durch seinen Geist ist Jesus in unserem Herzen. Gott schreibt sein Gesetz in unser Herz. Im Alten Testament, wir haben es gesehen, am Bund vom Sinai, Gott gibt sein Gesetz. Und da heißt es immer, du sollst, du sollst, du sollst, du sollst. Oder du darfst nicht, du darfst nicht, du darfst nicht. Und was sagt der Mensch drinne? Nein. Nein, nein, will ich alles nicht. Das, was Gott will, will ich nicht. Das ist das steinerne Herz. Dieses Herz, was sich nicht regt für Gottes Wort, für Gottes Willen, für seine Empfindungen, sondern was einfach hart in sich selbst gekehrt ist. Das ist dieses steinerne Herz. Gottes Vorschrift kommt von außen und ich sage rebellisch in mir, nein, das will ich nicht. Und das sehen wir sogar beim Volk Israel. Gott sagt, wenn ihr alle meine Gebote haltet, Und das Volk antwortet einstimmig und sagt, alles, was der Herr, unser Gott, gesagt hat, das wollen wir tun. Kurze Zeit später bauen sie sich ein goldenes Kalb. Wir merken trotz besten Willen, trotz bester Anstrengung, ein steinernes Herz gelingt es nicht, Gott gehorsam zu sein. Und das Gesetz von außen, und das ist das, was Paulus im Neuen Testament argumentiert, das Gesetz von außen schafft es nicht, mich zu verändern. Da steht zwar, ich soll es tun, ich kann mich anstrengen, ich kann mich bemühen oder es auch gleich ablehnen, aber ich schaffe es nicht. Und jetzt sagt Gott, ich mache etwas völlig Neues. Und zwar, ich verändere die Menschen jetzt von innen heraus durch eine neue Schöpfung. Und ich schreibe mein Gesetz in ihr Innerstes. Das Herz, wenn die Bibel von Herz spricht, spricht sie natürlich nicht von unserem organischen Muskel, der hier pumpt und das Blut zirkulieren lässt, sondern wenn die Bibel von Herz spricht, meint sie damit, das, was du im Wesentlichen bist, das, was dich ausmacht, da, wo dein Denken stattfindet, deine Bewertung stattfindet von allem, was du erlebst, das, was du im Kern bist, das tiefste Sein deines Ichs, das ist im Herzen angelegt. Und da, sagt Gott, da verändere ich euch, im tiefsten Wesen eures Menschen. Da verändere ich euch und schaffe etwas Neues. Und dann kommt das Gebot von außen auf mich zu, ich soll Gott lieben. Und das neue Herz sagt in mir, ich will Gott lieben. Ich möchte Gott gehorsam sein. Ich möchte das tun, was die Bibel von mir verlangt. Nicht mehr du sollst, du musst, sondern nein, ich darf, ich möchte, ich kann. Und dann werden wir auch noch befähigt durch den neuen Geist in uns, wirklich das zu tun. Das heißt, Gott verändert uns von innen heraus, sodass wir gerne das tun, was er von uns möchte. Dann gibt er uns einen neuen Geist, der Empfang des Heiligen Geistes bei der Wiedergeburt. Und der Geist macht uns wirklich lebendig. Wir sind zwar lebendig organisch, aber die Bibel sagt, wir sind tot in unseren Sünden. Und der Geist Gottes macht uns wirklich lebendig. So dass der Geist dann in uns wohnt und dann sagt die Bibel, er heiligt uns, er leitet uns in die Wahrheit des Wortes Gottes hinein, dass wir Gott besser verstehen, seinen Willen besser verstehen und er macht uns zu wahren Anbetern. Dort im Herzen, wo wir uns immer entscheiden, irgendwelchen Götzen zu dienen, sei es das Geld, die Karriere, irgendwelche irdischen Dinge, all das, was wir an Götzen da immer in unsere Herzen hineinschleppen, da möchte jetzt Gott durch seinen Geist uns zu Anbetern Gottes machen, wo Gott auf dem Thron sitzt, durch Jesus Christus. Und der Geist rüstet uns dann auch aus zum Dienst, er gibt uns Gaben, sodass wir dienen können und für Gott jetzt ein Leben führen können, was ihm wohlgefällig ist. Und der Geist Gottes gestaltet uns immer mehr in das Bild Jesu Christi. Wir kommen zum Kreuz, wir bekennen unsere Schuld und unsere Sünde, wir sind zerbrochen, zerknirscht vor ihm. Gott vergibt uns, reinigt uns, er gibt uns einen Geist. Und jetzt sagt er nicht, und jetzt viel Glück, versuch mal, sondern nein, er hilft uns durch seinen Geist jetzt Dinge zu lassen, abzulegen, umgestaltet zu werden in das Bild Jesu Christi. Das ist das Ziel des Menschen, das ist das Ziel des Christenlebens, immer mehr gestaltet zu werden in den Menschen, den Gott sich einmal ausgedacht hat. Ein Mensch in einer tiefen Beziehung zu Gott, in einer tiefen Liebe zu Gott und zu seinen Mitmenschen. Und der den Willen Gottes als Repräsentant auf dieser Erde umsetzt. Und damit ein Wegweiser und ein Zeigefinger auf den lebendigen Gott ist. Das, was der neue Bund auch uns bringt, Reinigung von Sünden. Dieses kleine Bild muss man von oben nach unten lesen und dann von links nach rechts. Also in der Vergangenheit, in dieser Weltzeit, sind wir gerettet worden von der Strafe der Sünde. Das ist das Kreuz. Das ist das, was Jesus für uns am Kreuz auf Golgatha getan hat. Da sind wir errettet worden von der Strafe für unsere Sünden. Dann, jetzt gegenwärtig, im jetzigen Leben, wenn wir das schon erlebt haben, dann ist die Krone da. Jesus ist unser König, er regiert in unserem Leben. Und das heißt, jetzt ganz praktisch werde ich gerettet von der Macht der Sünde, die mich immer wieder durch mein steinernes Herz zur Sünde getrieben hat. Und dann einmal, und da sehnen wir uns alle nach, hoffe ich, die wir Kinder Gottes sind, einmal dieser Pfeil nach unten, wenn Jesus wiederkommt, und das Reich Gottes vollenden wird in der zukünftigen Weltzeit, da werden wir auch befreit von der Gegenwart der Sünde. Da wird es keine Sünde mehr geben. Und das hat das Erlösungswerk Jesu Christi möglich gemacht, von der Strafe, von der Macht und auch zukünftig von der Gegenwart der Sünde gerettet zu werden, im neuen Bund. Jetzt noch abschließend die Auswirkungen des neuen Bundes. Das Reich Gottes, Gottes Volk von Jesus, sind das jetzt auch alle Nachfolger Jesu Christi, sind jetzt Gottes Volk. In 1. Petrus 2, Vers 9 wird gesagt, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das heißt, wir, die wir jetzt an Jesus Christus glauben, im Glauben gerettet sind, sind jetzt mit Jesus zusammen das Volk Gottes. In Römer 2, 28 bis 29 heißt es, denn nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist, auch ist nicht das die Beschneidung, die äußerlich am Fleisch geschieht, sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und seine Beschneidung geschieht am Herzen, im Geist, nicht dem Buchstaben nach. Also derjenige gehört wirklich dazu, der am Herzen beschnitten ist und nicht einfach nur äußerlich. Das haben wir uns auch schon angeschaut. Das Reich Gottes, der Ort Gottes breitet sich auch aus, und zwar jetzt in einer phänomenalen Art und Weise, wo Paulus sagt, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib, liebe Bruder, liebe Schwester, dein Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt. Der Geist Gottes wohnt in uns und damit ist die Herrlichkeit und der lebendige Gott in uns gegenwärtig. Absolut phänomenal. Oder dann auch die Gemeinde wird auch als Ort Gottes bezeichnet. Auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Der Tempel ist jetzt die Gemeinde. Dort ist Gott gegenwärtig. Das Gebäude ist hier wirklich wunderschön, aber das Gebäude ist hier nicht die Gemeinde. Die Gemeinde seid ihr. Und wenn jemand hier einfach reinkommt, dann ist er noch lange nicht Teil einer Gemeinde. Sondern wenn er den Glauben mit uns teilt und die Wiedergeburt mit uns teilt, dann ist er Teil der Gemeinde und Teil des Volkes Gottes. Das Reich Gottes und seine Herrschaft. Oh, gelesen. In Römer 7, Vers 6 heißt es, jetzt aber sind wir vom Gesetz frei geworden, da wir dem gestorben sind, worin wir festgehalten wurden, sodass wir in einem neuen Wesen des Geistes dienen und nicht im alten Wesen des Buchstabens. Das heißt, wir sind jetzt frei geworden. Frei geworden von der Herrschaft der Sünde, frei geworden von dem Fluch der Sünde und wir sind wieder ganz neu unter der Herrschaft Gottes gebracht und auch unter den Segen Gottes gebracht, weil der Geist Gottes jetzt in uns lebt und unser Leben regiert. Oder hier heißt es, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das ist das alte, steinerne Herz. Das Gesetz der Sünde und des Todes. Eine Gesetzmäßigkeit in mir drinne, die mich immer und immer wieder sündigen lässt. Und das bedeutet nicht, dass ein Christ nicht sündigt. Das möchte ich nicht gesagt haben, sondern ein Christ sündigt auch leider immer noch. Aber dann hoffentlich bekennt er es und bringt es wieder in Ordnung. Sondern dieses Gesetz der Sünde und des Todes bedeutet, dass man nicht anders kann, als zu sündigen. Man ist geknechtet unter der Sünde. Und dieses Gesetz des Geistes des Lebens hat das andere Gesetz überwunden. Ich habe an einer Predigt gehört und es hat mir persönlich sehr gut geholfen, das zu verstehen. Wir kennen ja alle das Gesetz der Schwerkraft. Wenn ich jetzt hier irgendetwas fallen lasse, wird es sofort auf den Boden runterfallen. Wir alle sind auf dieser Welt dem Gesetz der Schwerkraft unterworfen. Und damit könnte man das Gesetz der Sünde und des Todes beschreiben. Wir sind unterworfen und wir müssen sündigen, so wie alle Gegenstände auf den Boden fallen. So müssen wir sündigen. Wenn wir aber zum Beispiel in ein Flugzeug einsteigen und das Flugzeug beschleunigt und startet und auf einmal sehen wir, das Flugzeug überwindet die Schwerkraft. Und warum? Weil ein neues Gesetz kommt, nämlich das Gesetz der Aerodynamik. Und das Gesetz der Aerodynamik überwindet das Gesetz der Schwerkraft, sodass man fliegen kann. Phänomenal. Und genauso ist es auch hier, kann man genauso im Bilde sehen. Jeder, der im Glauben an Jesus Christus in Christus einsteigt, um im Bild zu bleiben, und mit Christus lebt, überwindet mit dem Gesetz des Geistes des Lebens das alte Gesetz der Sünde und des Todes. Und das so lange wir uns natürlich im Flugzeug befinden. Leider gibt es viele, die haben mal einen guten Start gemacht mit dem Flugzeug, haben dann aber gemeint, mit dem Fallschirm dann irgendwann mal abzuspringen. Und dann segelt man noch so ein bisschen vor sich hin. Es geht sehr langsam, aber wir alle wissen, der Fallschirm kommt auf jeden Fall wieder runter. Die Schwerkraft ist wieder aktiv. Und es scheint so, als ob man immer noch fliegt. Man ist immer noch unterwegs. Aber hier wird man vom Wind hin und her getrieben. Man hat keine Kontrolle, wo es hingehen soll, außer so ein bisschen hier, da und da ziehen. Aber letztendlich fällt man wieder auf den Boden. Das, liebe Geschwister, möchte ich uns ermutigen, jetzt zum Ende, Jesus Christus im neuen Bund wirklich anzunehmen, ihn anzuerkennen, mit ihm einzutreten in diesen neuen Bund. Die Reinigung der Sünden, das neue Herz, einen neuen Geist und ein Leben so zu führen, wie Gott sich eigentlich dich und mich vorgestellt hat. Menschen, die Gott verherrlichen, die für Gott da sind. Ich habe ein super Zitat gelesen von John Bunyan, der die Pilgerreise geschrieben hat. Ich habe es hier auf Englisch auch noch, weil auf Englisch sich das so gut reimt. Hier heißt es, run, John, run, the law commands, but gives neither fees nor hands. Better news the gospel brings, it bids me fly and gives me wings. Also lauf, John, lauf, das Gesetz befiehlt. Aber es gibt mir keine Hände und Füße. Viel bessere Nachrichten bringt uns das Evangelium. Es heißt uns fliegen und gibt uns Flügel. Was für eine wunderbare Nachricht. Das ist übrigens ein sehr guter Spruch für irgendwelchen Status. Die könnt ihr da gerne einfügen. Also es ist vielleicht schwer zu erkennen, gerade für euch jetzt. Und damit komme ich zum Fazit und auch zum Abschluss. Wir haben uns in diesen Tagen auf der Reise gemacht über die Elemente des Reiches Gottes und haben festgestellt, dass sie unter Gottes Volk, Gottes Herrschaft und Segen, Gottes Ort und Gottes König realisiert werden. Und das vor allen Dingen in den Bündnissen, die Gott mit seinen Menschen macht. Das Grüne, was wir hier sehen können, ist sozusagen diese kurze Teilerfüllung im Alten Testament. Das Gottes Volk war das Volk Israel, dann Gottes Herrschaft und Segen war Gesetz und Stiftshütte, Gottes Ort war die Stiftshütte und der Tempel und Gottes König war David und in Klammern nur ganz kurze Zeit auch der Salomo. Das kann man sagen, ist in der Vergangenheit so die erste Teilerfüllung. Dann, was wir heute gesehen haben, Jesus in der Gegenwart, die Erfüllung von Gottes Volk, von Jesus und darüber hinaus jetzt seine Gemeinde. Dann Gottes Herrschaft und Segen. Jesus bringt uns Herrschaft und Segen und er errettet uns, er gibt uns die Wiedergeburt. Und Gottes Ort ist jetzt Jesus, beziehungsweise sein Leib Christi, die Gemeinde Jesu Christi. Und der König Gottes ist Jesus. Und wenn wir jetzt noch eine Einheit hätten, und da bin ich froh, dass ich die nicht machen muss, das kann ja einer eurer Ältesten machen, weil ihr seid mit dem Korintherbrief ja bald durch, habe ich gesehen, in der Bibelstunde. Jetzt könnte man noch anhängen und fragen, wie vollendet sich jetzt das Reich Gottes am Ende der Zeit? Gemeinde und das irdische Volk Israel wird auch nochmal aufgenommen in Gottes Geschichte, Fragezeichen. Neuer Tempel, wie er in Hesekiel beschrieben wird, oder dann Gottes Zelt bei den Menschen, Fragezeichen, Gottes Ort, ein tausendjähriges Friedenreich, neuer Himmel, neue Erde. Ich glaube nur Gottes König Jesus, das können wir schon aus den Klammern rausnehmen, das können wir schon fest sagen. Aber vielleicht habt ihr Brüder da noch Interesse oder für euch persönlich hier noch weiter zu denken und diese Fäden weiterzuziehen, wie vollendet sich dieses Reich? Um zu schauen, wie da verschiedene Sachen noch aufgegriffen werden. Ja, ich bin damit auch zum Ende gekommen und freue mich sehr, dass ihr so aufmerksam zugehört habt. Zumindest war so mein Eindruck. Und ich hoffe, dass wir staunen können, wie wunderbar Gottes Geschichte zusammenhängt. Und dass wir auch sehen dürfen, dass du und ich ein Teil dieser großen Geschichte Gottes ist. Und dass wir jetzt hoffentlich, wenn wir unsere Bibel zur Hand nehmen, a, motiviert sind, dort weiter zu forschen und b, auch besser verstehen und einordnen können, was wir eigentlich da lesen in der Bibel. Möge der Herr uns allesamt viel Gnade und Weisheit schenken, dass wir Freude und Lust am Wort Gottes gewinnen und es uns gelingt, auch dort immer tiefer einzusteigen und einzutauchen. Und da möge der Herr uns alle gemeinsam miteinander segnen. Amen.